Die Abstimmung zu der EID wird zum Krimi. Haarscharf mit nur 50,4% sagt heute das Stimmvolk ja.
Im September 2025 stimmte das Schweizer Stimmvolk über die EID ab. Bundesrat Beat Jans kommentierte das Ergebnis an der Pressekonferenz am Abstimmungssonntag mit den folgenden Worten.
On doit vraiment prendre ces résultats en sérieux, ça c'est clair.
Man müsse dieses knappe Resultat ernst nehmen. Und man könne sagen, die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der Digitalisierung sei generell ziemlich groß. Ich bin Hannes Hug und über diese Skepsis spreche ich heute mit Bundeskanzler Viktor Rossi. Geht es wirklich um eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Digitalisierung oder vielmehr um die Frage, welche Rolle der Staat als Anbieter digitaler Lösungen einnehmen soll?
Wir als Staat, wir als Behörde müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen Garantie geben können, dass ihre Daten entsprechend behandelt werden, was die Verlässlichkeit angeht. Und dort, da ist das Vertrauen zentral.
Viktor Rossi ist seit 2024 Bundeskanzler und damit Stabschef des Bundesrates. Er unterstützt den Bundesrat in dessen Aufgaben und kommuniziert die Bundesratsentscheide der Bevölkerung. Er leitet die Bundeskanzlei mit rund 300 Mitarbeitenden. Diese übernimmt eine zentrale Steuerungs- und Koordinationsrolle in der digitalen Transformation der Bundesverwaltung. Zudem leitet die Bundeskanzlei den digitalen Wandel demokratischer Prozesse, wie beispielsweise das E-Voting oder das E-Collecting, das elektronische Sammeln von Unterschriften. Wie Viktor Rossi das Vertrauen der Bevölkerung für diese Prozesse und den digitalen Wandel in der Schweiz gewinnen will und welche Bedeutung das NFP 77 für ihn hat, das erzählt er uns jetzt im Gespräch.
Viktor Rossi, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Herr Hug, ich freue mich auf das Gespräch.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Das NFP 77 untersuchte in unterschiedlichen Forschungsprojekten, wie der digitale Wandel unsere Gesellschaft verändert. In diesem Podcast diskutieren wir diese Resultate mit Entscheidungsträgern aus Politik, Bildung und Wirtschaft.
Viktor Rossi, Sie fungieren als Bundeskanzler als eigentlich der verlängerte Arm des Bundesrats, der das Forschungsprogramm NFP 77 des Nationalfonds bestellt hat. Daher auch vielleicht die Frage nach dem Nutzen. Also inwiefern sind die Forschungsergebnisse des NFP 77 tauglich für Sie im Einsatz bei der digitalen Transformation der Bundeskanzlei beziehungsweise all dieser Dinge, die wir jetzt kurz gestreift haben?
Wir dürfen ja unsere Aufgabe nicht, und das wäre fatal, im stillen Kämmerlein machen in einer Blase Bundesverwaltung, sondern es geht darum, genau alle Elemente, die relevant sind, wenn wir jetzt bei der digitalen Transformation sind, alle Elemente in die Überlegungen einzubeziehen, wo die Reise für unser Land, und da geht es nicht nur um die Bundesverwaltung, sondern für die Schweiz als Gesellschaft, für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, wo die Reise hingehen soll. Und da sind solche Ergebnisse, solche Inputs sind für uns enorm relevant. Wir pflegen auch einen aktiven Austausch mit verschiedensten Akteuren aus der Wissenschaft, aus der Politik, um genau diese Breite auch zu erreichen.
Die Bandbreite ist riesig. Also es geht von EID über E-Voting, E-Collecting. Eigentlich sind Sie jetzt in Ihrer Funktion, oft wurde das ja auch zitiert, als achter Bundesrat, viel mehr wirklich der achte Bundesrat geworden, aufgrund der Dringlichkeit, Aktualität des Themas digitale Transformation.
Ich glaube, der Begriff achter Bundesrat, der wird natürlich in einem anderen Kontext verwendet, so im Sinne, man erscheint auf dem Bundesratsfoto und viele, die dann durchzählen, stellen fest, da ist doch einer zu viel drauf. Und das ist auch gut so, dass das in der Öffentlichkeit eigentlich nicht so visibel ist. Denn die Rolle des Bundeskanzlers ist eine, die im Hintergrund stattfindet. Und die digitale Transformation hat natürlich jetzt das eine oder andere Thema. Sie haben zwei, drei erwähnt, auch sehr prominent in die Öffentlichkeit gebracht. Und deshalb bin ich da sicher jetzt etwas exponierter, was das angeht.
Ich möchte kurz auf einen der Schwerpunkte eingehen in Ihrer Arbeit, nämlich die Strategie Digitale Schweiz. Da steht, Die Schweiz priorisiert digitale Angebote konsequent zum Nutzen aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft, Digital First. Sie nutzt gezielt die Chancen eines nachhaltigen digitalen Wandels, sodass alle langfristig davon profitieren. Die Schweiz zählt zu den digital wettbewerbsfähigsten und innovativsten Ländern Europas. Das klingt gut, das klingt auch präsidial, das hat eine wichtige Note. Wie setzt man das um? Wie setzen Sie das um?
Herr Rug, Sie sagen zu Recht, das tönt gut, aber das darf nicht der Anspruch sein, dass es einfach gut tönt. Das ist ja das, was auch in der Vision beschrieben ist, und das soll zum Ausdruck bringen, was wir anstreben und auf welcher Basis wir unsere Arbeit auch angehen. Ein zentrales Element dieser Strategie ist, dass wir jährlich Fokusthemen setzen. Beispielsweise jetzt für 2026 das Thema digitale Souveränität oder die EID, um zu signalisieren, wo wir nicht nur als Verwaltung, sondern eben die Gesellschaft, die Wirtschaft einladen, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln, konkrete Projekte anzugehen, gemeinsam dann auf diesem Weg zu schauen, wo können wir voneinander profitieren. Weil Sie haben richtig zitiert aus dieser Strategie und aus der Vision. Uns geht es nicht einfach darum, so rasch wie möglich Digital First umzusetzen, sage ich mal.
Und dann ist das Problem erledigt,
wenn man so will. Und das, wenn man so will, aus technischer Optik nur zu betrachten, sondern es geht darum, die ganze Gesellschaft irgendwie in diesem Wandel, der ja einerseits in verschiedenen Facetten im Alltag sichtbar wird, als sehr positiv, Effizienz, die gesteigert wird. Man greift heute anders auf Informationen zu, rascher und. Das sind alles sicher Effekte, die meisten schätzen. Aber es gehen auch schwierigere Themen damit einher. Und uns ist es wichtig, mit dieser Strategie Digitale Schweiz eben auch diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Wie gelingt es, Vertrauen zu erhalten, Vertrauen aufzubauen in einer digitalen Welt? Ich habe die EID angesprochen, aber auch generell in politischen Rechten, die Umsetzung oder ja, wie leben wir die politischen Rechte in einer digitalen Welt? Sie haben E-Collecting, E-Voting angesprochen, und es gibt weitere Elemente rund um unsere Demokratie, die sich verwandeln im Rahmen dieser digitalen Transformation.
Man merkt, es geht eher um einen ganzheitlichen, holistischen Ansatz. Das Ganze braucht viel Zeit. Das ist vielleicht nicht allen bewusst. Sie stimmen mir sicher zu, dass das sehr viel Zeit braucht. Auf der anderen Seite, so geht es zumindest mir, erlebe ich den digitalen Wandel oft als eine Art Tsunami, den man einfach ausgesetzt ist. Und ehe man sich's versieht, wacht man in einer veränderten Welt wieder auf. Inwiefern kann man diesen digitalen Wandel überhaupt gestalten und wird nicht gestaltet von ihm, auch als Staat, wenn man so will?
Ja, Sie sagen, das brauche Zeit. Ich glaube, es gibt keinen Anfangs- und Endpunkt. Das ist ein Wandel, der wird kontinuierlich sein. Und ich kann mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass wir in 10, 20 oder 30 Jahren sagen, so, das ist jetzt abgeschlossen und gut ist. Ich glaube, das wird unsere Gesellschaft über eine sehr lange Zeit jetzt begleiten. Und diesen Tsunami, den Sie ansprechen, kann das gut nachvollziehen. Und ich glaube, es passiert eben genau beides. Einerseits sind wir immer wieder konfrontiert mit neuen Entwicklungen, zum Teil sehr überrascht über die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen, gerade wenn wir über die künstliche Intelligenz sprechen. Und andererseits ist es die Aufgabe von der Politik, darauf entweder zu reagieren, wenn wir es nicht antizipieren können, oder eben wirklich mit Blick nach vorne zu versuchen zu gestalten. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben mit der Strategie der digitalen Schweiz, in diesem Spannungsfeld irgendwo die richtigen Schwerpunkte zu setzen und möglichst zu gestalten und nicht nur zu reagieren.
Also es braucht auch den Mut zur Lücke, aber es braucht auch diese Weitsicht. Es klingt ein bisschen nach einer Bergwanderung für mich, bei der man auch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein muss. Man geht vielleicht los bei strahlendem Sonnenschein und plötzlich kommt ein Unwetter auf, und dann muss man wieder dementsprechend das auch antizipieren. Sie haben vorhin als eines der Fokusthemen die digitale Souveränität ins Feld geführt. Es geht hier im Wesentlichen um die Unabhängigkeit des Bundes, der Kantone, der Behörden, von einzelnen Playern innerhalb der Informations- und Kommunikationstechnologie. Sie haben an den Swiss Cyber Security Days die Eröffnungsrede gehalten und haben gesagt, es bedürfe viel Mut und großen politischen Willen, um die digitale Souveränität zu erreichen. Wie werben Sie hier in Bern, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, im Bundeshaus, für dieses Anliegen, digitale Souveränität?
Ein zentrales Element in dieser ganzen Diskussion ist, glaube ich, dass, ich sage dem jetzt mal so, ich weiß, wird manchmal inflationär verwendet, aber ist das Erwartungsmanagement. Mhm. Ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe, gerade im politischen Umfeld, ist es, diese Diskussion zu führen. Wo können wir überhaupt digital souverän werden? Und souverän heißt eben nicht autark, sondern wo schaffen wir Möglichkeiten, nicht abhängig von einem Anbieter zu sein, von einem Land, sondern Wahlmöglichkeiten zu haben? Und wo ist das nicht nötig oder gar nicht realistisch? Und wir sprechen dann häufig implizit von Software und dann vielleicht noch von Hardware, aber digitale Souveränität würde ja in einem sehr umfassenden Verständnis noch viel mehr bedeuten. Wir würden dann plötzlich über seltene Erden sprechen.
Ja, ich glaube, nicht da können, nur über Software.
Nicht nur über Software. Mhm. Und ich glaube, da können wir im Gotthard-Massiv so lange bohren, wie wir wollen. Da werden wir nicht auf seltene Erden stoßen.
Wir müssen einen Mikroprozessor finden, der mit Granit, genau, aus Granit besteht.
Ja, wer weiß. So. Ja. Wer weiß. Mhm. Aber eben, also das Erwartungsmanagement ist das eine. Und das andere ist, auch in diesem Kontext eben aufzuzeigen, wo können und sollen wir investieren und diese Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Wo müssen wir vielleicht auch sagen, als Land ist es auch gar nicht nötig, das selber irgendwie anzugehen. Wo können wir Partnerschaften auch mit anderen Ländern eingehen in dieser Thematik? Also es ist ein ganzer Strauß von Themen, wo wir versuchen hier in Bern auch entsprechend politisch aktiv zu sein. Nebst dem, dass wir natürlich auch von politischen Akteuren und der Bundesrat mit Vorstößen in den letzten Monaten natürlich auch sehr deutlich aufgezeigt wurde, dass hier große Erwartungen sind.
Und wenn man den Blick auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus schweifen lässt, sieht man das jetzt beispielsweise in Frankreich, die Behörden wechseln wollen von Microsoft zu einer Open-Source-Anwendung Linux. Sie haben an dieser Rede an den Swiss Cyber Security Days auch das Bundesland Schleswig-Holstein erwähnt, dass den Wechsel weg von einem Anbieter, namentlich Microsoft, innerhalb seiner Bürolandschaft zu Open Source vollzogen hat. Dafür hat das Bundesland Schleswig-Holstein 7 Jahre Zeit gebraucht, um dass diese Reduktion zu vollziehen. Also das ist ja auch ein Faktor. Das dauert alles sehr viel länger, als man sich das vielleicht bewusst ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist, ein politisches Lobbying dafür zu betreiben, weil mit digitaler Transformation gewinnt man keine Wahlen. Man kommt nicht auf die Titelseiten und es ist vielleicht sowieso langweilig. Sage ich jetzt zugespitzt. Also inwiefern würden Sie sich selbst um Ihren Job beneiden, wenn Sie all das hören?
Ja, diese Frage habe ich mir so noch gar nie gestellt. Aber ich habe vorhin erwähnt, das Erwartungsmanagement ist ganz zentral. Und genauso zentral ist es auch, dass wir Dinge, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch ganz bewusst betrieben haben, wenn wir über Software sprechen, die nicht von heute auf morgen einfach zu verteufeln. Es gibt ganz gute Gründe, weshalb wir heute dastehen, wo wir stehen. Gerade in der Büroautomation ist der technologische Wandel, der war enorm groß. Und wir können dort heute Instrumente nutzen, wo wir vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch davon geträumt haben. Aber wir haben in diesem Kontext, und Sie haben Schleswig-Holstein angesprochen, wir haben in diesem Kontext jetzt die Aufgabe zu schauen, wie können wir Wahlmöglichkeiten schaffen. Und eines dieser Themen ist die Büroautomation, Word, Mail, Versand und anderes, wo wir jetzt im Rahmen auch von ersten Versuchen, in Anlehnung auch an das, was Schleswig-Holstein gemacht hat, Erfahrungen sammeln, wie könnten wir mit Open-Source-basierter Software eine gewisse Unabhängigkeit schaffen, Wahlmöglichkeiten schaffen für bestimmte Einsatzgebiete, gerade wenn es um sensible Informationen und Daten geht, dort eine größere Unabhängigkeit zu schaffen. Wir sind dort jetzt in der Auswertung dieser ersten Versuche und werden das auch gestützt auf Erwartungen des Parlaments. Es wurden uns auch zusätzliche finanzielle Mittel gesprochen. Wir werden das jetzt zügig vorantreiben und planen jetzt in diesem Sommer erste konkrete Umsetzungsprojekte.
Im Kern geht es hier eigentlich auch um Vertrauen, also in jede Richtung und nach innen wie nach außen. Mir fällt auf, dass Bestrebungen der digitalen Transformation in Bezug auf Online-Voting, also E-Voting, wenn man so will, Abstimmungsmöglichkeiten online zu praktizieren oder eben auch die EID, da gab es sehr viel Widerstand und gibt es immer noch sehr viel Widerstand aus breiten Teilen der Bevölkerung. Interessant ist aber, dass wir Technologie aus China oder den USA nutzen, aber keine Anwendungen, die uns der Bund sozusagen vorschreibt. Also, weil wir irgendwie dem Staat misstrauen. Das ist ja interessant. Wie schaffen Sie da Vertrauen in dieser doch einigermaßen paradoxen Situation?
Also ich teile Ihre Aussage nicht, dass das Vertrauen in den Staat nicht da ist.
Also so absolut meinte ich es nicht, aber die Zurückhaltung ist gegenüber den Konzernen offenbar nicht so groß wie gegenüber dem Staat.
Das ist so. Aber ich glaube, da müssen wir dann auch differenzieren, ob eben jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin für sich selber entscheidet, für meinen Einsatz, wo gehen meine Daten hin. Das ist in der Verantwortung des jeweiligen Bürgers und Sie sagen es zu Recht, dort hat man oftmals den Eindruck, dass man ziemlich offen mit dieser Frage umgeht und sich vielleicht zu wenig, oder man macht sich vielleicht die Gedanken und kommt zum Schluss, für mich stimmt das, wenn ich diese Daten wem auch immer zur Verfügung stelle. Wir als Staat, wir als Behörde müssen dort eine andere Optik einnehmen. Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen Garantie geben können, dass ihre Daten entsprechend behandelt werden, was die Verlässlichkeit angeht. Und dort, sagen Sie zu Recht, da ist das Vertrauen zentral. Und gerade die EID ist vielleicht ein gutes Beispiel, um die zwei Seiten der Medaille zu zeigen. Sie mögen sich sicher erinnern, es gab eine erste Volksabstimmung bereits 2021, wo eine große Mehrheit des Volks gesagt hat, wir wollen eine solche kritische Infrastruktur nicht den Privaten überlassen, wir wollen, dass der Staat das zur Verfügung stellt. Das war ein klares Votum für den Staat rund um das Thema Vertrauen. Und wir hatten jetzt bei der zweiten Abstimmung im September 25 einen sehr knappen Ausgang, der gezeigt hat, aber Achtung Staat, wir geben dir hier nicht einfach eine carte blanche und du kannst machen, was du willst. Also dieses Vertrauen muss erarbeitet werden. Und ein Schlüssel dazu, nebst der Transparenz, was die ganzen Aktivitäten angeht, rund um solche Einführungsprojekte, das Veröffentlichen aller Ergebnisse, wenn irgendwelche Untersuchungen bei den Systemen laufen, Bug-Bounty-Programms und anderes. Ein für mich zentrales Element ist auch der partizipative Prozess bei der Entwicklung von solchen Lösungen, wo wir also wirklich öffnen und sagen, die Zivilgesellschaft, die soll sich beteiligen an der Entwicklung dieser Systeme und auch dieser Prozess, der muss transparent und öffentlich sein.
Ich möchte darauf eingehen, nachdem wir eine kleine Unterbrechung machen, ein Intermezzo. Wir nennen es so oder so. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich für einen der beiden. Bargeld oder die Kreditkarte auf dem Smartphone?
Kreditkarte auf dem Smartphone.
Online-Banking oder Zahlungen am Schalter?
Online-Banking.
Schreiben Sie einen Brief oder eine Mail?
Beides, wenn ich das sagen darf.
Kino oder Streaming?
Das ja, eigentlich auch beides. Ja, ich würde gerne ja, ein Entweder-Oder geben. Nein, ich bin nach wie vor auch ein großer Fan von Kino, aber die Zeit lässt leider das nicht immer zu, dass ich den Öffnungszeiten gerecht werden kann.
Reader oder Buch?
Buch.
Online-Shop oder Ladengeschäft?
Ladengeschäft.
Die Tickets ausgedruckt oder auf dem Smartphone?
Smartphone.
Smartwatch oder Uhr?
Eine Smartwatch.
Werkeinstellung oder konfiguriert?
Konfiguriert.
Streamingdienst oder Tonträger?
Beides. Ich habe eine ganz tolle Vinyl-Schallplattensammlung zu Hause.
Okay. Wir haben vorhin über das Vertrauen gesprochen, über die partizipativen Prozesse. Ich möchte kurz auf eines der Projekte eingehen, des NFP 77. Darauf gibt es eine Anregung, einen Input, und zwar geht es um die Lokalberichterstattung, das Stärken der Lokalberichterstattung, um die politischen Prozesse, das politische Verständnis anzuregen. Interessanterweise hat sich ja die Kommunikation von Behörden innerhalb der letzten 20 Jahre komplett gewandelt. Also früher hat man quasi das Blättli gelesen, da stand da drin, was jetzt als politische Geschäfte auf Gemeindeebene, meine ich jetzt das, zur Debatte steht. Und eigentlich ist es von einem Schattendasein zu einer Priorität geraten. Die Kommunikation ist weg von der Hohlschuld der Bürgerinnen hin zur Bringschuld der Behörde gekommen. Es ist zwar ein Austausch, aber man erwartet eigentlich auch eine proaktive Kommunikation. Wie beurteilen Sie das als Bundeskanzler, der ja täglich damit konfrontiert ist?
Ja, Sie sprechen einen wichtigen Aspekt an, und ich erlaube mir doch auch einleitend noch, gerade was die Bundesebene angeht, unser Abstimmungsbüchlein zu erwähnen. Wenn wir jeweils Nachwahlbefragungen durchführen, da zeigt sich eigentlich über die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr stabil, dass das Abstimmungsbüchlein nach wie vor die wichtigste Informationsquelle ist unserer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.
Also die gedruckte Form.
Also über 80% sagen, wir informieren uns in allererster Linie über dieses Büchlein. Und das ist natürlich auch eine Form von aktiver Information, Kommunikation, auch die haben wir in die digitale Welt übertragen mit einem App, Vote Info, das große Beachtung findet, wo diese Informationen eben dann auch digital den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Verfügung gestellt werden. Und Sie haben ja noch den Aspekt eben den medialen angesprochen, gerade auf lokaler Ebene. Und ich denke, ganz generell muss man dort sagen, unser ganzes demokratisches System, das lebt davon, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger informiert sind, dass sie sich interessieren, was es für Konsequenzen hat, wenn sie an die Urne gehen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt auf Bundes-, kantonaler oder Gemeindeebene stattfindet. Und sich dieses Bild zu machen, dass bedingt, dass man auch entsprechende Informationen verfügt. Und ich glaube, gerade auf lokaler Ebene wäre es enorm wertvoll, wenn dort diese Vielfalt bestehen würde. Die Realität der letzten Jahrzehnte, Herr Rug, die kennen Sie auch. Die Medienlandschaft, die verändert sich rasant. Und ich glaube, wir als Staat, als Gesellschaft haben ein allergrößtes Interesse, Sorge zu unserer Medienlandschaft zu tragen.
Mhm. Also das vorhin erwähnte Blättli, das Blättchen der Gemeinde, das hat ja auch einen Wandel vollzogen. Also früher gab es da mal die Dreifaltigkeit von redaktionellem Inhalt, amtlichen Mitteilungen und einem werberischen Umfeld. Das ist sehr mehr oder weniger auch verschwunden, dass mittlerweile vieles geschieht da online, und an dieser Stelle treten verschiedene Modelle. Eines der Modelle ist halt eigentlich quasi der Leerraum, in den dann Plattformen geraten zur Informationsaufbereitung. Ich zitiere aus dem Nationalen Forschungsprogramm zum Lokaljournalismus: Ohne Lokalberichterstattung sinkt das Gemeinschaftsgefühl und somit auch die Bereitschaft zum Engagement. Also es geht eigentlich auch darum, den Lokaljournalismus zu stärken und die politische Meinungsbildung in der Bevölkerung zu unterstützen, die Meinungsvielfalt abzubilden. Was glauben Sie, wie wäre das zu schaffen?
Wenn ich Ihnen jetzt das Rezept hätte, müsste ich sagen, dann wäre es schlimm, dass ich das die letzten Jahre nicht bereits irgendwo mal kundgetan habe. Ich glaube, die politische Sensibilität, auch im Parlament, auch wenn ich jetzt das Bundesparlament anschaue, die ist sehr groß, und die Medienförderung ist ja auch immer wieder und regelmäßig auf dem politischen Tapet. Und dort merkt man, dass ein großer Wille da ist, die Medien weiter zu fördern. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist in unserem Land einfach weit verbreitet, will man auch irgendwo den freien Markt spielen lassen, und erhofft sich damit, und das ist für mich auch nachvollziehbar, eben doch einen Wettbewerb, der eben auch die Meinungsvielfalt beleben sollte. Deshalb sind auch Regulierungen in diesem Umfeld werden sehr zurückhaltend gemacht. denke, gerade was auch die Filmförderung angeht, haben wir dort so ein Beispiel, da die mit Netflix und diesen Abgaben, die geleistet werden müssen. Das sind kleine solche Elemente und ich bin mir sehr bewusst, man könnte dort je nach Blick auf das ganze Thema auch die Erwartung haben, dass man sehr viel mehr machen müsste im Bereich der Medienförderung.
Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen, und zwar in Bezug auf Demokratie und Vertrauen. Also wir haben vorhin beide Begriffe auch schon in unserem Gespräch verwendet. Eines der Projekte aus dem Nationalen Forschungsprogramm heißt Demokratiefabrik. Da wurden in der Gemeinde Könitz 1000 Stimmberechtigte angehalten, einen Fragebogen, einen Smart-Vote-Fragebogen für die lokalen Wahlen zu erarbeiten. Und wiederum andere 1000 Personen verfassten und diskutierten Argumente online für und gegen damals das Klima- und Innovationsgesetz. Beide diese Prozesse fanden nach demokratischen Kriterien statt. Also ich stelle mir das vor wie eine Art runder Tisch, Gemeindeversammlung und so weiter, und hat die Bevölkerung zur Mitsprache angehalten. Es wurde sehr rege benutzt. Das zeigt, dass vielleicht die Zugänglichkeit über Technologie zu demokratischen Prozessen auch die demokratischen Prozesse wieder stärkt. Würde eigentlich dem widersprechen, dass alle sagen, nein, wir haben eine Gemeindeversammlung, nein, wir wollen das Abstimmungsbüchlein. Geht es jetzt da eher um sowohl als auch, als um entweder oder?
Also für mich geht es ganz klar um ein sowohl als auch. Weil wenn wir den Blick über unsere ganzen demokratischen Prozesse und Partizipationsmöglichkeiten etwas weiter zurückrichten, dann stellen wir fest, über alle Jahrzehnte, begonnen bei 1848, haben wir einerseits eine sehr stabile Situation, was die Möglichkeiten der Mitwirkung der Bevölkerung, der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger angeht, und doch auch eine Entwicklung über diesen Weg hinweg. Und ich glaube, genau das macht unser politisches System, wenn ich etwas grundsätzlich bleiben darf, so wertvoll. Man hat 1874 das fakultative Referendum eingeführt. Man hat sehr viel später das Frauenstimmrecht 1971 eingeführt, dann 1977 das Stimmrechtsalter auf 18 gesenkt. Und. Ich könnte weiterfahren. Ja, die briefliche Stimmabgabe und anderes mehr. Also es ist nicht, dass sich dort nichts bewegt hat, aber es bringt eben auch zum Ausdruck, dass das sehr zurückhaltend geschieht. Und gerade hier, denke ich, spielt der Föderalismus eine enorm wertvolle Rolle. Sie haben jetzt Könitz erwähnt. Mhm. Oder? Und der Föderalismus lässt es zu, dass man auf Gemeindestufe oder auf kantonaler Stufe die E-Voting-Versuche beispielsweise jetzt, die finden in einigen ausgewählten Kantonen statt. Die erlauben es, in einem überschaubaren, kontrollierbaren Bereich diese Erfahrungen zu sammeln, dann weiter zu skalieren und wenn sie politisch irgendwo Anklang finden, dann eben über den politischen Weg auch bis hinauf ins Bundesparlament. Und dort wird debattiert und darüber entschieden, will man einen weiteren Schritt gehen. Und die Erfahrung auch über die letzten Jahre hat gezeigt, dass auch dort der Versuchsbetrieb, das ist ja genau die Übungsanlage, die wir jetzt haben beim E-Voting, es ist die gleiche Versuchsanlage, die wir jetzt beim elektronischen Unterschriftensammeln haben werden, das E-Collecting, dass man mal dann in einem kontrollierten Versuchsbetrieb solche Elemente austestet und den Leuten spürbar, anschaulich zeigt, was das bedeuten könnte.
Die Beta-Version eigentlich.
Die Beta-Version, ja. Und dann hat man eine Entscheidgrundlage, um zu sagen, doch, wir gehen einen Schritt weiter und führen das als definitiven Kanal, beispielsweise den von Ihnen erwähnte Dialog, den führen wir dann auf nationaler Ebene ein. Also vor diesem Hintergrund sind das enorm wertvolle Initiativen, die da stattfinden, und ich begrüße das sehr.
Das heißt, meine Folgefrage wäre jetzt natürlich, inwiefern dieser Ansatz für die Bundeskanzlei denkbar ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das muss man vielleicht mal föderalistisch betrachten, wenn da ein Projekt sich als praktikabel und wertvoll zeigt, dann könnten wir das unbedingt adaptieren. Haben Sie selber auch Projekte, die Sie in der Pipeline haben, die Sie verfolgen diesbezüglich in der Bundeskanzlei?
Also ich habe Ihnen zwei erwähnt, die wir die wir ja verantworten und sehr nahe begleiten, rund um die elektronische Stimmabgabe, das E-Voting und die elektronische Unterschriftensammlung, das E-Collecting. Wir sind, was weitere solche Initiativen angeht, mit den Akteuren in einem Austausch. Ich treffe mich regelmäßig mit Akteuren, die wir dann über Bürgerräte beispielsweise oder eben über das von Ihnen erwähnte Vorhaben im Austausch sind. Aber ich bin dort auch sehr dezidiert der Auffassung, dass es dann nicht aus der Verwaltung heraus sein muss und sein darf, dass wir politische Elemente, wie die hier genannten, dann aufs politische Parkett gebracht werden, sondern das muss aus dem Parlament kommen. Mhm. Und mir geht gerade noch ein weiteres Beispiel durch den Kopf, die sogenannte Bürgermotion. Mhm. Die wurde auch jetzt vor einigen Monaten im Parlament angenommen, eine Motion, dass also auch Bürgerinnen und Bürger im eidgenössischen Parlament Motionen einreichen können. Und ich begrüße sehr, wenn wir solche Versuche machen können, aber die Initiative sollte nicht aus der Verwaltung kommen.
Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, noch einmal den Begriff des Vertrauens aufgreifen. Er schwingt ein bisschen mit und wir haben ihn auch schon mal benannt und erwähnt. Es geht ja eigentlich auch darum, Vertrauen da wiederherzustellen, wo es verschwunden ist, und das Vertrauen da zu stärken, wo es nötig ist, in Bezug auf die digitale Transformation. Wie tun Sie das? Wie sehen Sie da Ihre Rolle? Also ein Aspekt könnte sein, die Mitwirkung, die Transparenz auf Augenhöhe, wenn man so will. Aber was geschieht dann noch mehr?
Ja, ich glaube, wenn es uns gelingt, diese Dinge zu tun, dann machen wir schon sehr viel. Und ich würde gerne, gerade was Transparenz angeht und Vertrauen, vielleicht noch einen Aspekt erwähnen, der in diesem Zusammenhang entscheidend ist. Oder Vertrauen schaffen, Vertrauen aufbauen, können wir nicht, wenn wir von der Grundhaltung ausgehen. Das gelingt nur dann, wenn keine Fehler passieren. Vertrauen und Transparenz heißt für mich, wenn wir in der digitalen Transformation vorwärts gehen wollen, dann werden wir Fehler machen, werden wir Erfahrungen sammeln müssen, werden wir Anpassungen vornehmen müssen. Und dort ist es absolut zentral, wenn eben etwas nicht läuft, wie wir uns das vorstellen, dass man umgehend rasch vollumfänglich, transparent eben auch informiert, anschließend auch aufzeigt, wie gehen wir damit um. Und das sind für mich entscheidende Elemente. Und ich stelle fest, dort auch im politischen, öffentlichen Diskurs ist man dort zu stark häufig mit der Denke unterwegs, sobald irgendwo ein Fehler passiert, dann ist das Vertrauen verspielt. Und wenn wir mit dieser Grundhaltung in der digitalen Transformation unterwegs sind, dann werden wir, glaube ich, nicht das erreichen, was wir erreichen könnten.
Als letzte Frage vielleicht noch, wenn wir dieses Gespräch in 5 Jahren wieder führen, wo stehen wir da?
Ja, das ist eine gute Frage und da gäbe es jetzt ganz viele Facetten, die zu beantworten. In den letzten Tagen wurde beispielsweise öffentlich bekannt, dass man jetzt das Dienstbüchlein, also eine Institution in der Schweiz, dass das jetzt abgelöst wird durch ein digitales. Genau. Wir haben den elektronischen Fahrausweis, Lernfahrausweis als weiteres Beispiel und ich bin sicher, in 5 Jahren werden wir ganz viele konkrete Anwendungsbeispiele haben, wo die digitale Transformation gelungen ist im Sinn und Geist, dass unsere Bevölkerung, dass unsere Wirtschaft wirklich digitale Transformation als Mehrwert wahrnimmt. Ich bin sicher, dass wir in 5 Jahren das eine oder andere Beispiel haben werden, wo es auch gesellschaftlich akzeptiert ist, insbesondere im Unternehmensbereich, dass wir nicht mehr nur von Digital First, sondern vielleicht auch von Digital Only sprechen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in 5 Jahren gemeinsam Bilanz ziehen könnten.
Gut, ich nehme Sie dann beim Wort. Allerletzte Frage, 2 sind es. Was ist Ihr liebstes Gadget?
Ja, ist schon meine Watch, die ich hier anhabe.
Und welches ist die unnötigste App, die Sie auf Ihrem Smartphone haben?
Ich bin dort sehr konsequent im Löschen. Wenn ich den Eindruck habe, dass das schaue ich nie an oder das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann ist das auch wieder weg. Also in dem Sinne habe ich den Eindruck keines.
Victor Rossi, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Herr Hug, besten Dank Ihnen.
Um den Einfluss des digitalen Wandels auf die demokratischen Prozesse und die Meinungsbildung geht es auch im Gespräch mit Angela Müller von Algorithm Watch. Sie finden das Gespräch in unserem Podcast-Feed. Weitere Informationen zur Demokratiefabrik und zu allen weiteren Forschungsprojekten des NFP 77 finden Sie unter nfp77.ch.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Redaktion Hannes Hug und Lucia Vasella. Host Hannes Hug. Produktion Lucia Vasella. Idee und Konzept, Advocacy und Podcastschmiede.